SR Info. Bilanz am Mittag.
Ungewöhnliche Bündnisse sind gefordert nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Über Kritik aus der CDU an möglichen Koalitionen mit der Wagenknecht-Partei BSW sprechen wir gleich. Außerdem geht es um die Ankündigung, das Bürgergeld nicht weiter zu erhöhen und um die Zukunft des Krankenhauses in Lebach. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen wird bei der Regierungsbildung nichts gehen ohne das BSW. Wenn die Union Koalitionen bilden will, wird sie um die Wagenknecht-Partei nicht herumkommen. Dass ein Zusammengehen mit der ehemaligen Spitzenvertreterin der kommunistischen Plattform der Linken in der Union nicht uneingeschränkt gut ankommen wird, das war absehbar. Nun kommt lautstarke Kritik von einer Gruppe von mittlerweile etwa 70 Parteimitgliedern, darunter der Außenpolitiker Kiesewetter und CDU-Bundesvorstandsmitglied Monika Wüllner. Sie fordern einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Frage an unsere Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio an Sabine Henkel. Was sind denn die Argumente der Gegner einer Koalition mit dem BSW?
Ja, die Mitglieder dieser Gruppe sagen, das BSW widerspricht allem, wofür die CDU steht, vor allem der Westbindung der CDU. Also ein Ja zu den USA, eine intensive Zusammenarbeit mit den Amerikanern, ein Ja zur NATO, die Mitgliedschaft der NATO und auch ihre Haltung zu Europa. Das sind ganz grundsätzliche Dinge. Und Roderich Kiesewetter, Außenpolitiker, sagt sogar, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist der verlängerte Arm des Kreml. Und mit einer solchen von Ihnen so eingeschätzten Partei soll es keine Zusammenarbeit geben und schon gar keine Koalition.
Ist ja die Frage, wo die Alternative läge für Sachsen und Thüringen. Sagen die Kritiker auch dazu etwas?
Ja, es geht ja genau um die Frage, regieren oder nicht regieren. Und klar ist, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht ausscheidet als Koalitionspartner, dann regiert die CDU nicht. Das ist den Verbänden im Osten jetzt weniger egal als denen im Westen, nachvollziehbar. Und in der Gruppe der Protestler sind hauptsächlich Mitglieder aus dem Westen Parteimitglieder. Lösen müssen das Problem aber die Verbände in Thüringen und Sachsen und der Parteivorsitzende der Bundes-CDU, also Friedrich Merz, der jetzt schauen muss, die CDU insgesamt zusammenzuhalten in dieser schwierigen Frage.
Wenn der Widerstand gegen das BSW jetzt wächst, dann muss man ja daran erinnern, dass in Thüringen auch die Linke irgendwie mitmachen müsste in einer Koalition oder einer Duldung, wie auch immer. Ist die Linke eigentlich für die CDU der noch schwierigere Fall?
Ich denke nicht, der Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linken steht. Das hat auch Friedrich Merz noch mal ganz klar gemacht. Und da ist ja die Frage, so wie Sie es gerade sagen, Duldung oder Tolerierung. Beim Bündnis Sarah Wagenknecht geht es um eine mögliche Koalition. Also setzt man sich zusammen an den Kabinettstisch, macht man gemeinsam Politik und respektiert, was die anderen machen. Im Vergleich dazu, wenn man mal gerade ein bisschen nach vorne denkt und das käme zustande, könnte die Ampel womöglich als harmonisch dastehen.
Wenn wir mal vorausschauen auf die Bundestagswahl in mutmaßlich einem Jahr, CSU-Chef Markus Söder hat mit Blick darauf schon mal versprochen, dass die Union auf gar keinen Fall mit den Grünen koalieren werde. Wenn die Union derzeit in den Umfragen klar stärkste Kraft ist, am Ende wird sie ja wohl dennoch mit irgendwem koalieren müssen. Ist das also schlau, was da gerade passiert mit Blick auf Koalition?
Ja, es ist ja noch die Frage, ob Markus Söder das entscheidet. Er ist ja auch bekannt dafür, seine Meinung sehr schnell zu wechseln. Heute so und morgen so. Er hat die Grünen auch vor einiger Zeit länger her, aber er hat sie auch mal sehr gepriesen. Jetzt ist er auf einem ganz anderen Pfad. Aber es zeigt sich grundsätzlich an dem Problem, was es jetzt gerade gibt für die CDU, mit wem will man zusammenarbeiten, dass es sehr schwierig ist, Partner weit im Voraus auszuschließen. Denn am Ende muss man mit einem Wahlergebnis umgehen.
Ja, es regt sich Kritik an möglichen Koalitionen der CDU in Sachsen und Thüringen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Über die Lage in der Union haben wir gesprochen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. Vielen Dank dafür. Ein Aufregerthema auch in den Wahlkämpfen in Ostdeutschland war das Bürgergeld. Der Eindruck, dass da Menschen fürs Nichtarbeiten gar nicht so wenig Geld kriegen, hat sich bei manchen Bürgern verfestigt. Dazu hat die zuletzt deutliche Erhöhung um 60 Euro für Alleinstehende und von an die 50 Euro für Kinder zum Jahreswechsel beigetragen. Der Satz für Alleinstehende, der liegt jetzt bei 563 Euro, für Kinder je nach Alter zwischen 357 und 471 Euro. Und Dabei soll es auch erstmal bleiben. Das hat heute Bundesarbeitsminister Heil von der SPD klargestellt. Hans-Joachim Viehweger erklärt uns, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Das hängt mit der Berechnungsmethode zusammen und vor allem mit der Inflation. Früher bei Hartz IV, da hat man sich im Nachhinein angeschaut, wie stark die Preise gestiegen sind und hat die Regelsätze dann eben im Nachhinein angepasst. Dann kam aber 2022 die starke Inflation und die Politik hat mit der Einführung des Bürgergelds entschieden, wir schauen bei der Höhe der Zahlungen nicht nur nach hinten in die Vergangenheit, schon also wir haben sich die Preise für Lebensmittel, für Kleidung, Schuhe und so weiter entwickelt, sondern zum Teil auch nach vorn, also mit welchen Preissteigerungen ist zu rechnen. Nun ist die Inflation in diesem Jahr aber nicht so hoch ausgefallen wie erwartet. Deshalb könnten die Regelsätze beim Bürgergeld eigentlich sogar gekürzt werden. Doch Kürzungen sind nicht vorgesehen und deshalb bleibt es ab Januar beim aktuellen Regelsatz von 563 Euro für Alleinstehende und den entsprechenden anderen Werten für Partner und Kinder. Formal muss das Ganze übrigens noch im Bundeskabinett beschlossen werden.
Ja, dass die Debatte ums Bürgergeld mit dieser Entscheidung vorbei ist, das muss man aber wohl anzweifeln.
Ich vermute, die Debatte wird weitergehen. Zum einen dürfte es um die Frage dabei gehen, ob das Bürgergeld eben nicht doch gekürzt werden kann. Eben dann, wenn, wie jetzt, die Inflation zu hoch veranschlagt wurde. Wie gesagt, im Moment sind Kürzungen gesetzlich ausgeschlossen. Doch beispielsweise die FDP hat gefordert, das zu ändern. Und dann wird es wohl weitere Diskussionen darum geben, wie mehr Bürgergeldempfänger in Arbeit gebracht werden. Also wie kann man die Bedingungen verbessern, damit es mit Jobs zum Beispiel für Ukraine-Flüchtlinge besser klappt? Und wo muss auf der anderen Seite womöglich der Druck erhöht werden bei Menschen, die arbeiten könnten, sich aber den Gesprächen mit den Jobcentern und möglichen Arbeitgebern verweigern? Da geht es dann um die Frage der Sanktionen, die zur Einführung des Bürgergelds erstmal gelockert wurden, inzwischen aber wieder verschärft wurden.
Im kommenden Jahr soll es eine Nullrunde beim Bürgergeld geben. Hans-Joachim Viehweger hat uns informiert. Die anstehenden Veränderungen in der ukrainischen Regierung werfen ihre Schatten auch nach Berlin. Da begrüßt Bundesverteidigungsminister Pistorius heute seinen ukrainischen Kollegen Umerov. Das geplante gemeinsame Pressestatement heute Abend ist aber abgesagt worden. Über die Rücktrittswelle in der Regierung in Kiew berichtet Andrea Beer.
6 Ministerinnen und Minister reichten bisher ihren Rücktritt ein. Die Ressorts für Justiz, strategische Industrie, Umwelt, europäische Integration und Reintegration besetzter Gebiete werden umgebaut oder neu besetzt. Auch Außenminister Dmytro Kuleba scheidet nach fast 4,5 Jahren aus dem Amt. Der eine oder die andere könnte in neuer Funktion weiter eine Rolle spielen. Das deutete Präsident Volodymyr Zelensky in seiner abendlichen Rede über die Umbildung an. Die Zentralregierung müsse mehr mit den Kommunen zusammenarbeiten, so Zelensky. Verteidigungsproduktion und NATO-Zusammenarbeit müsse ebenfalls gestärkt werden. Und für die Beitrittsverhandlungen mit der EU gäbe es künftig eine persönliche Verantwortung. Beobachter sehen hier mögliche Posten für den scheidenden Außenminister Kuleba. Der Abgeordnete der Opposition Andriy Osadtschuk erklärte, eine Umbildung sei nicht effektiv, da die Entscheidungen ohnehin nur von ein oder zwei Menschen getroffen würden, so Osadtschuk mit Blick auf das Präsidentenbüro. Unterdessen gab der ukrainische Katastrophendienst nach dem russischen Raketenangriff auf Poltawa neue Zahlen bekannt. Demnach wurden mindestens 53 Menschen getötet und fast 300 verletzt. Moskau befehligte auch in der Nacht auf Mittwoch wieder Angriffe. Im westukrainischen Lviv wurden nach Angaben der regionalen Militärverwaltung mehr als 50 Menschen verletzt und 7 getötet, darunter fast eine komplette Familie.
Andrea Beer hat aus Kiew berichtet. Volkswagen spart, denn die Gewinnmarge ist zu gering. So sieht es der Vorstand und hat Anfang der Woche mit Werksschließungen und einem Aufkündigen der Beschäftigungssicherung gedroht. Dass die Probleme auch mit dem Management zu tun haben, etwa was den erst verschleppten und dann vielleicht etwas zu forschen Umstieg auf Elektromobilität angeht, das wird den Arbeitnehmern vermutlich nur wenig helfen. Seit dem Vormittag findet in Wolfsburg eine Betriebsversammlung statt, unter scharfen Protesten der Belegschaft. Annette Deutzkens.
Seit der Dieselkrise gab es wohl keine Betriebsversammlung mehr bei VW, bei der die Beschäftigten so wütend waren. Sie sind am Vormittag am Stammsitz des Unternehmens in Wolfsburg zusammengekommen. Nach Angaben des Betriebsrats sind es etwa 16.000. Die Angst um die Arbeitsplätze ist erstmals seit vielen Jahren wieder groß. Es geht um alles, so die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo in ihrer Rede. Zu den Plänen des Vorstands, möglicherweise Werke zu schließen und Beschäftigten betriebsbedingt zu kündigen, sagte sie, das sei nicht nur ein Armutszeugnis, sondern eine Bankrotterklärung. Volkswagen kranke nicht an den Personalkosten, sondern daran, dass der Vorstand seinen Job nicht mache. Die Konzernspitze wiederum begründet die Sparpläne und die möglichen drastischen Schritte unter anderem damit, dass in Europa 2 Millionen Autos weniger pro Jahr verkauft würden als zu Spitzenzeiten vor der Corona-Krise. Und dieses Niveau würde auch nicht mehr erreicht werden. In der Folge mache das rechnerisch 2 VW-Werke überflüssig.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Da geht es gleich unter anderem noch um einen Spatenstich beim Krankenhaus in Lebach. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Susanne Welter.
Bei einer bundesweiten Großrazzia gegen eine mutmaßliche Schleuserbande sind 5 Menschen festgenommen worden. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei Halle mit. Bei den Festgenommenen handele es sich um Syrer und Iraker. Sie werden verdächtigt, mindestens 140 Menschen über die Westbalkanroute nach Deutschland eingeschleust und dafür Geld genommen zu haben. Der Schwerpunkt der Razzia lag laut Bundespolizei in Thüringen. Der neue Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL Reiß wird heute offiziell vorgestellt. Der 58-Jährige war gestern auf der Generalversammlung in Dresden zum Nachfolger von Klaus Weselski gewählt worden, der mit 65 Jahren in den Ruhestand geht. Weselski war seit 2008 GDL-Chef und ist in mehreren Tarifkonflikten mit der Deutschen Bahn bundesweit bekannt geworden. Sein Nachfolger Reiß ist seit 2022 Mitglied im Vorstand der Gewerkschaft und kommt wie Weselski aus Sachsen. Die Bundeswehr stellt heute in Schleswig-Holstein das Luftverteidigungssystem IRIS-T in den Dienst. Zur feierlichen Einführung werden auch Bundeskanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius erwartet. 4 dieser bodengestützten Raketensysteme sind bereits an die Ukraine geliefert worden. Nun sollen sie auch Bestandteil der von Deutschland ins Leben gerufenen Europäischen Luftabwehrinitiative werden. Die Bundeswehr hat 6 IRIS-T-Systeme bestellt für insgesamt rund 950 Millionen Euro. Nach einem Unwetter in Rheinland-Pfalz ist die Bahnstrecke zwischen Bad Kreuznach und Bingen gesperrt worden. Grund ist nach Angaben der Bahn ein Erdrutsch. Die Linie von Kaiserslautern über Alsenz und Bad Münster in Richtung Bingen sei voraussichtlich bis zum Abend davon betroffen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.
Afrika wird in Europa traditionell mehr als Kontinent der Probleme als der Chancen betrachtet. Probleme übrigens, an denen Europäer historisch einen stattlichen Anteil haben. China dagegen hat sich in den vergangenen Jahren in vielen Ländern Afrikas wirtschaftliche Standbeine verschafft. Die Investitionen aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in Afrika verändern sich aber. Bei Mega-Investitionen in große Infrastrukturprojekte wie Autobahnen, Eisenbahnlinien und Häfen ist China zurückhaltend geworden. Heute startet nun in der chinesischen Hauptstadt Peking ein China-Afrika-Gipfel. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Mit bunten Tänzen entlang des roten Teppichs und der Ehrengarde wurden die Staatschefs verschiedener afrikanischer Länder bei ihrer Ankunft in den vergangenen Tagen in der chinesischen Hauptstadt begrüßt. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat viele von ihnen vorab persönlich empfangen, wie auch den Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union. Bei der Zusammenarbeit zwischen China und afrikanischen Ländern soll die Modernisierung vorangetrieben werden, so Xi, und alle sollen davon profitieren. Ob wirklich alle profitieren, das wird international oft kritisch beäugt. Es gibt zum Beispiel ein großes Handelsdefizit auf afrikanischer Seite. China verkauft viel mehr Waren in afrikanische Länder als andersherum. Die Volksrepublik ist zudem ein großer Geldgeber für Projekte in Afrika. Im vergangenen Jahr hat China laut einer Datenbank der Boston University zum ersten Mal seit 2016 die Investitionen in Afrika wieder ausgebaut. Zuvor hatte China seine Kredite auf dem Kontinent jahrelang stark zurückgefahren. Die großen, teils wirtschaftlich zweifelhaften Megaprojekte wie Häfen, Autobahnen und Eisenbahnlinien unter dem chinesischen Großprojekt der neuen Seidenstraße stehen nun nicht mehr so im Fokus, auch weil Chinas Wirtschaft schwächelt. Es gab zahlreiche Fehlinvestitionen, auch in Infrastruktur, die heute kaum oder nur von Eliten in Afrika genutzt wird.
Man geht immer davon aus, dass China allwissend alles vorplant, aber auch China hat als größter bilateraler Kreditgeber in den letzten 10 Jahren dazugelernt, welche Projekte gut funktionieren und welche nicht. Und dementsprechend sichert sich China in diesem, wir nennen es den zweiten Teil der Belt and Road Initiative seit 2018, deutlich besser gegen Rückzahlungsausfälle ab,
sagt Paulina Kinzinger. Sie forscht am Kieler Institut für Weltwirtschaft schwerpunktmäßig zu China in Afrika. Chinas neue Strategie in Afrika lautet, neue Projekte sollen klein und schön sein, zum Beispiel Bildungs- und Kulturprojekte statt einer großen Eisenbahnlinie. Experten gehen zudem davon aus, dass China zunehmend in den Ausbau erneuerbarer Energien in Afrika investieren wird, auch weil die EU und die USA zunehmend Handelsbarrieren und Zölle einführen. Für afrikanische Länder ist das attraktiv und für China auch, so Eric Olander, Host des englischsprachigen Podcasts China in Africa. Europa ist mit den Kriegen in Israel und Gaza und Russland und Ukraine sowie mit der Innenpolitik und der Einwanderung beschäftigt. Afrika hat für die USA und Europa nur noch eine sehr geringe Priorität, so Eric Olander. China hat die Möglichkeit, wirklich tiefgreifende, langfristige Beziehungen und Verpflichtungen in einer Region einzugehen, die derzeit zunehmend vernachlässigt wird.
Eva Lambi-Schmidt war das. Zum Start seiner bislang längsten Auslandsreise ist Papst Franziskus gestern in Indonesien gelandet. Das ist der Auftakt einer Reise durch Südostasien. Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit. Rund 87% der Menschen sind Muslime. Katholiken sind mit rund 3% deutlich in der Minderheit. Bei dem Besuch geht es daher vor allem um eine Verständigung zwischen Muslimen und Katholiken. Eigentlich gilt in Indonesien Religionsfreiheit. Das Land steht für einen moderaten, toleranten Islam. Trotzdem gewinnen radikale Stimmen in einigen Teilen des Landes zunehmend an Gehör. So steigt beispielsweise der Druck auf Schülerinnen, ein Kopftuch zu tragen. Jennifer Johnston.
Die 10-jährige Aurora Gendis ist die einzige an ihrer Schule, die kein Kopftuch trägt. Immer wieder löchern Lehrer und Klassenkameradinnen sie daher mit Fragen.
Bist du Christin? Was ist deine Religion? Warum trägst du keinen Hijab?
Einen Tag sei sie mit kurzen Ärmeln zur Schule gekommen. Ihre Klassenkameraden an einer staatlichen Schule in Zentraljava hätten sich direkt über sie lustig gemacht.
Ich musste weinen, habe mich entschuldigt und bin zurück zu meiner Mutter, habe ihr alles erzählt.
Ihre Mutter, Angun Punawati, nimmt sie in den Arm. Sie trägt wie ihre Tochter kein Kopftuch, sondern offene Haare, einen schwarz-weiß gemusterten Rock bis zu den Knien und ein rotes T-Shirt. Die Familie folgt einem lokalen indonesischen Glauben. Die Großmutter war Katholikin. Früher habe Angun trotzdem einen Hijab getragen, einfach um nicht aufzufallen. Aber das sieht die 33-Jährige inzwischen nicht mehr ein. Sie sei hübscher mit Kopftuch, sie komme in die Hölle, so nur einige der Anfeindungen.
Es gibt wenig Toleranz.
Die Zentralregierung in Jakarta versucht gegenzusteuern, betont die Religionsfreiheit.
An den staatlichen Schulen darf es keine Pflicht geben, den Hijab zu tragen. Jeder hat die Freiheit, das selbst zu entscheiden, abhängig von seinem Glauben. Das ist die Politik der Regierung.
That's the policy of our government.
Doch vieles wird auf lokaler Ebene in den 38 Provinzen entschieden, sagt Iborima Agristina. Sie ist die stellvertretende Leiterin einer Behörde, die sich für die Stärkung der Staatsideologie Panjasila einsetzt.
Die Panjasila beruht auf 5 Grundsätzen. Und der erste ist unser Glaube an den einen und einzigen Gott. Alle Menschen in Indonesien können dabei frei ihre Religion oder ihren Glauben wählen.
Die Verständigung zwischen den Religionen steht im Mittelpunkt der Reise von Papst Franziskus nach Indonesien. Der Großimam Nasiruddin Umar freut sich bereits auf den Besuch des Papstes.
Wir werden die Ankunft des Papstes nutzen, um über Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen zu sprechen. Wir brauchen die gleiche Perspektive für ein gemeinsames Leben auf Gottes Erde unter Gottes Himmel.
Zwei Studentinnen mit Kopftuch machen draußen vor der Moschee Fotos.
Ich freue mich über den Besuch des Papstes. Es gibt so viele Religionen in Indonesien. Ich hoffe, dass wir uns gegenseitig respektieren können.
Wir könnten uns gegenseitig mehr umarmen, toleranter sein und besser nebeneinander leben, nicht immer aufeinander losgehen. Wir sollten andere Religionen respektieren.
Am Donnerstag wird der Papst diese Moschee besuchen. Die ist die Klal-Moschee, die größte Südostasiens. Gegenüber liegt eine katholische Kathedrale. Die direkte Nachbarschaft der beiden Gotteshäuser gilt als Symbol für die friedliche Koexistenz der Religionen in Indonesien.
Jennifer Johnston hat berichtet. Dass sich der Kurznachrichtendienst X seit der Übernahme durch Elon Musk zu einer Plattform für Lügen und Verschwörungstheorien entwickelt hat, diese Kritik gibt es in vielen Ländern der Welt. In Brasilien ist X nun seit Samstag für die meisten Nutzer abgeschaltet worden. Mit zuletzt 21,5 Millionen Nutzern immerhin der sechstgrößte Markt für X weltweit. Daraus entwickelt hat sich ein weiterer Konflikt zwischen Elon Musk und der brasilianischen Justiz, der nun beigelegt scheint. Anne Herberg.
Auch Starlink wird in Brasilien nun den Internetdienst X blockieren und gibt damit nach im Streit mit den Regulierungsbehörden im Land. Ein Kurswechsel, denn am Sonntag hatte der Satelliten-Internetdienst, der von Elon Musk kontrolliert wird, noch erklärt, der Anordnung, die ebenfalls von Musk kontrollierte Plattform X im Land zu blockieren, nicht nachkommen zu wollen. Die Nichtbefolgung der Anordnung hätte dazu führen können, dass das Unternehmen seine Betriebslizenz in Brasilien verliert. Starlink hat dort bisher einen Anteil von 47% am Satelliten-Internetmarkt. Der Schritt ist das erste Anzeichen, dass Tech-Milliardär Elon Musk einen Schritt zurücktritt im Konflikt mit Brasiliens Behörden. In der viertgrößten Demokratie der Welt ist der Internetdienst X seit Samstag auf Anordnung des obersten Gerichts gesperrt. Hintergrund ist ein Streit über Meinungsfreiheit und ihre Grenzen. Der oberste Richter Alexander de Moraes hatte angeordnet, dass X die Konten bestimmter Nutzer sperren muss, die Lügen und irreführende Informationen verbreiteten. Viele dieser Nutzer sind Unterstützer des Rechts Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro und erkennen dessen Niederlage bei der Wahl von 2022 nicht an. Musk hatte die Kontensperrung verweigert und von Zensur gesprochen. Richter Alexander de Moraes, der das Verfahren gegen X leitet, fror vor diesem Hintergrund die Vermögenswerte von Starlink ein und blockierte Finanztransaktionen, um mehr als 3 Millionen Dollar an Geldstrafen einzutreiben, die er gegen X verhängt hatte. In einem Beitrag auf X erklärte Starlink nun, ungeachtet der illegalen Behandlung werde das Unternehmen die Anordnung, den Zugang zu X in Brasilien zu sperren, befolgen. Das Unternehmen fügte hinzu, es werde allerdings weiterhin alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.
Es ist eine lange Geschichte mit dem Krankenhaus in Lebach. In den 2010er Jahren gab es einen strikten Sparkurs zur Konsolidierung. Der war aber nur mäßig erfolgreich. Im Jahr 2020 dann die Hiobsbotschaft, das Krankenhaus muss schließen. Eine Botschaft, die wiederum nicht lange Bestand hatte. Noch im selben Jahr hieß es nämlich, es geht weiter mit neuem Konzept unter neuer Leitung und der Träger CTT bleibt nun doch an Bord. Und dann ging das Planen los, wie es weitergehen soll. Heute Vormittag hat es 4 Jahre nach dem Entschluss, das Krankenhaus zu erhalten, nun den symbolischen ersten Spatenstich gegeben für einen Neubau des in die Jahre gekommenen Hauptgebäudes. Unsere Reporterin Stefanie Balle steht neben dem Baufeld in Lebach und da wird schon gebaggert.
Da wird gebaggert. Die Baggerfahrer, die sind fleißig. Die Baugrube für das geplante 213-Bettenhaus, das ist teilweise schon ausgehoben. Und auch während der Festreden haben sich die Arbeiter nicht abhalten lassen, im Hintergrund weiterzuschaffen. Und Sozialminister Magnus Jung ist sehr erleichtert.
Nein, so weit wie heute waren wir noch nie. Und deshalb ist es ein guter Tag. Die Finanzierung steht, die Planung steht schon lange. Die Baumaßnahmen sind schon im Gange und werden jetzt richtig Fahrt aufnehmen. Und deshalb ist ein guter Tag für das Krankenhaus in Lebach, für die Menschen hier in der Region, aber letzten Endes auch für die gesamte Krankenhauslandschaft im Saarland.
Die gesamte Krankenhauslandschaft im Saarland, die ist durch die neue Planung aus Berlin ja im Wandel. Und deshalb musste sich auch Lebach überlegen, wie sie die Klinik in Zukunft sicher erhalten wollen. Die Altersmedizin ist zukünftig das Steckenpferd, sowohl operativ als auch konservativ. Und die Vernetzung mit den Pflege- und Reha-Einrichtungen des Trägers CTT soll vertieft werden. Aufgrund der demografischen Entwicklung im Saarland ist das ein zukunftsträchtiger Ansatz. Davon ist auch Lebachs Bürgermeister Brill überzeugt.
Der Minister ist da, die ehemalige Ministerin ist da, die zuständig war, die in der ganzen Planungsphase, Genehmigungsphase das ja auch mit begleitet hat. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch kein Zurück mehr. Die Hildegard-Stiftung, die CTT, Cusanus-Trägergesellschaft hier, die das ganze Bauprojekt ja führt und letztendlich auch verantwortet. Ich glaube, da sind die Weichen gestellt und da wird es jetzt schwierig sein, das Ganze auch wieder zurückzuholen.
Also ein positiv gestimmter Lebacher Bürgermeister. Aber Stefanie, was soll denn da nun eigentlich gebaut werden?
Ja, es soll ein neues Gebäude mit allen Funktionsräumen im Erdgeschoss gebaut werden. Darüber die Patientenzimmer, 6 Stockwerke oben drüber. Und das OP-Zentrum, das erst rund 10 Jahre alt ist, das soll erhalten bleiben und soll direkt mit dem Neubau verbunden werden. Also da soll es bauliche Wege geben, damit alle Versorgungseinrichtungen beieinander liegen. Kurze Wege, interdisziplinärer Austausch und eine gute Vernetzung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. All das soll hier mit dem Neubau ermöglicht werden. Die Kosten von rund 70 Millionen Euro, die teilen sich das Land und der Träger. Und bis das Gebäude steht, wird es wohl Ende 2026 werden. Die Bauarbeiten sollen möglichst von Fachfirmen aus der Region durchgeführt werden. Das hat der Projektleiter vom Planungsbüro betont. Dass heute der Spatenstich dafür stattfinden konnte, das ist vor allem der Hartnäckigkeit von Geschäftsführerin hier in Lebach, Monika Berg, zu verdanken. Das haben alle Redner heute hervorgehoben. Und sie selbst ist mehr als erleichtert, dass sie das nun endlich erleben darf.
Ein ganz gewaltiger Meilenstein. Es gab sehr viel Treibgut, es gab sehr viele Hürden, die wir bisher meistern konnten. Und ja, das Projekt ist jetzt auf einem guten Weg und ist nicht mehr aufzuhalten.
Sagt die Klinik-Geschäftsführerin Monika Berg und Stefanie Baller hat für uns aus Lebach berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag gibt es nur noch vereinzelt Schauer. Die Sonne zeigt sich aber auch nur sporadisch. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad. In der ersten Nachthälfte kann mitunter noch etwas Regen fallen. Tiefstwerte dann zwischen 17 und 14 Grad. Morgen am Donnerstag zunächst viele Wolken und kaum Sonne. Lange Zeit meist trocken. Dann gibt es etwas mehr Sonne, aber auch einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte morgen 22 bis 26 Grad. Und das war's von der SR Info Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Jochen Marmit ist hier gleich für Sie da und wir hören uns wieder um 17.30 Uhr. Bis dann. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Der Fund von 6 toten Geiseln am vergangenen Wochenende im Gazastreifen hat die Proteste gegen die Regierung Netanjahus in Israel neu entfacht. Dazu schreibt die Neue Zürcher Zeitung: Seit fast einem Jahr leidet das ganze Land mit den Entführten, die in der Hölle von Gaza schmoren. So überrascht es nicht, dass am Sonntag und am Montag Hunderttausende Israelis auf der Straße ihr Entsetzen ausdrückten und ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas forderten, um die verbleibenden Geiseln endlich freizubekommen. Die Wut der Demonstranten richtet sich nicht zuletzt gegen Netanjahu, dem sie vorwerfen, die Verhandlungen mit den Islamisten immer wieder bewusst torpediert zu haben, indem er etwa immer neue Forderungen aufstellte. Tatsächlich erweckt das verhandlungstaktisch fragwürdige Verhalten des Ministerpräsidenten den Eindruck, dass er weniger an der Rettung der Geiseln und vielmehr an seinem eigenen Machterhalt interessiert ist. Die belgische Zeitung De Standard kommentiert: Netanjahus Sturheit hat zu einer tiefen Spaltung in der Gesellschaft geführt. Diejenigen, die die Geiseln so schnell wie möglich zurückholen wollen, und das ist die große Mehrheit, haben inzwischen die Hoffnung aufgegeben, dass Netanjahus Friedensbemühungen aufrichtig sind. Es bleibt die Frage, inwieweit die USA und Europa weiterhin Geduld mit Netanjahus Tricksereien haben werden. Wird sich Joe Biden weiter an diesem makabren Tanz beteiligen, der sich immer mehr von einer Friedenslösung entfernt? Oder wird er sich offen an die Seite jener Kräfte in der israelischen Gesellschaft stellen, die diesen schrecklichen Konflikt wirklich beenden wollen? Die Londoner Times kritisiert die Entscheidung der britischen Regierung, wegen des Gaza-Kriegs den Verkauf von Waffen an Israel einzuschränken. während sich die harte Macht der USA gegenüber Israel aus deren Fähigkeiten ergibt, modernste Waffen zu liefern, beruht die weiche Macht Großbritanniens auf stiller Diplomatie. Doch mit der Ankündigung der Regierung, ein teilweise Waffenembargo gegen Israel zu verhängen, besteht die Gefahr, dass selbst diese weiche Macht verspielt wird. Der halbherzige Schlag der Labour-Partei gegen Netanyahu, Großbritannien ist nur ein kleiner Lieferant von Waffenteilen an Israel und nur ein Zehntel davon ist von dem jetzigen Embargo betroffen, war ebenso sinnlos und beleidigend wie diplomatisch ungeschickt. Die spanische Zeitung El País meint, es handelt sich um einen ähnlichen Fall wie den von den USA vor dem Sommer verhängten Lieferungsstopp für bestimmte Bomben, der vor Ort in Gaza überhaupt keine Folgen hatte. Die israelische Regierung stellt sich weiter taub und die palästinensische Zivilbevölkerung leidet und stirbt weiter unter ihren wahllosen Bombardements. Und bald wird es bereits ein Jahr her sein, dass die Hölle in Gaza begann. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsop.